Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Matthäus im 28. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext, der vorgeschlagen ist heute für den 6. Sonntag nach Trinitatis. Es sind Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja im 43. Kapitel. Und da steht dieser wunderbare Vers, der Wochenspruch, auf den wir auch in der Predigt näher eingehen wollen. Ich lese den Predigttext, da heißt es: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, und weil ich dich geliebt habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe als Jugendlicher mal eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, Und die hat mich irgendwie noch ganz lange beschäftigt. Also so, dass ich mich jetzt auch noch ziemlich gut daran erinnern kann. Und in dieser Dokumentation, da ging es um einen Straftäter in den USA. Dieser Straftäter, der hatte mehrere Menschen brutal ermordet und war dann vor Gericht zum Tode verurteilt worden. Und der saß jetzt in der Todeszelle und wartete auf seine Hinrichtung. Vom Urteil bis zur Vollstreckung des Urteils, da können in diesem Rechtssystem Jahre, sogar Jahrzehnte vergehen. Ich stelle mir vor, wie unerträglich dieses Warten für einen Verurteilten sein muss. Versetzen wir uns mal in die Lage eines Menschen, der zum Tode verurteilt worden ist, der auf seine Hinrichtung wartet. Und stellen wir uns dann mal vor, da käme jetzt jemand, würde die Zellentür aufschließen und rief uns ganz fröhlich entgegen: Du bist frei, du kannst gehen, wohin du willst. Deine Hinrichtung, die Vollstreckung des Urteils über dich, die findet nicht statt. Lieber Christ, genau das ist deine Situation. Weil mit deiner Sündenschuld, da hast du den Tod verdient. Nach Gottes Gesetz bist du ein Todeskandidat in der Zelle. Weil wer sich gegen den Allmächtigen, wer sich gegen den heiligen Gott auflehnt, in Gedanken, Worten und Werken, der hat sein Recht auf Leben verwirkt. Du sitzt genauso in der Todeszelle, musst warten auf die Vollstreckung von Gottes Urteil. Aber dann das Evangelium, dann die frohe Botschaft. Da kommt Gottes Sohn, da kommt Jesus Christus, da kommt der Messias, der dreht den Schlüssel im Schloss zur Zellentür herum, der macht sie weit auf und der sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Diese vier Sätze, diese vier kleinen Sätze, die geleiten uns in die Freiheit, wie sie auch schon vor Christi kommen, Gottes auserwählten Volk des alten Bundes in die Freiheit geleitet haben, nämlich im Vorausblick auf den kommenden Messias, auf den kommenden Erlöser. Da ist die Zellentür, die steht offen. Die ist geöffnet und diese vier kleinen Sätze, die dürfen dir jetzt neues Leben, die dürfen dir jetzt Freiheit schenken. Da ist der erste Satz. Er lautet: Fürchte dich nicht. Die Furcht, die ist das beherrschende Gefühl in der Todeszelle gewesen. Nun haben wir im alltäglichen Leben ja ganz viele Möglichkeiten, der Furcht auszuweichen. Viel mehr Möglichkeiten als der Kandidat da in der Zelle. Aber jeder, der ehrlich mit sich selbst ist, der weiß doch, diese Angst, die hat in unserem tiefsten Inneren ja so einen richtigen Stammplatz. Und wenn dann die Zerstreuung von Arbeit, von Freizeit wegfallen, wenn wir uns mal wirklich nur mit unserem Innenleben beschäftigen, dann können wir so richtig mit dieser Angst zu tun bekommen. Weil im Herzen eines Sünders, im Herzen eines sündhaften Menschen, da sieht's nicht gut aus. Der Begriff sich fürchten, Ich finde, er gibt das treffend wieder. Man fürchtet sich selbst, man kriegt Angst vor sich selbst, wenn einem bewusst wird, wie es in den Abgründen des eigenen Herzens aussieht. Aber nun ist Christus in unser Leben getreten und er hat den Grund zur Furcht aufgehoben. Fürchte dich nicht. So hat der Auferstandene seinen Jünger mehrfach begrüßt. So lesen wir es im Alten Bund immer wieder, wenn Gott in Kontakt tritt mit seinen Menschen, fürchte dich nicht. Und Jesus, der hat zu seinen Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Gott selbst spricht zu uns mit diesem Wort. Und sein Wort, das ist kein leeres Wort, weil sein Wort, das hat die Kraft, dass es die Furcht wirklich vertreiben kann. Und dieses Wort, es führt uns gleichzeitig heraus aus der beängstigten Beschäftigung mit uns selbst und mit den Abgründen unseres Herzens. Denn die Einsamkeit da in der Todeszelle hat nun ein Ende. Ein Gegenüber ist da. Einer, der uns ruft, der uns anspricht. Einer, der uns jetzt Gemeinschaft schenkt. Und deswegen geht es in den folgenden drei kleinen Sätzen auch nicht mehr um unsere Furcht, sondern es geht um unseren Erlöser, unseren Messias, der in unser Leben getreten ist, um uns die Gefängnistür aufzuschließen. Im zweiten kleinen Satz, da heißt es, ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Jesus konnte es deshalb tun, weil er den Schlüssel hat, den Schlüssel zu unserer Gefängnistür. In der Offenbarung, da spricht er, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er hat diesen Schlüssel, der öffnen kann, der uns Freiheit schenken kann. Nur war das Erlösungswerk sicher in Wirklichkeit nicht so einfach wie das Aufschließen einer Zelle. Für Erlöster können wir auch losgekauft sagen. Und dann merken wir, dass unsere Erlösung nicht mit einer leichten Drehung aus dem Handgelenk erledigt war, sondern dass es den Gottessohn teuer zu stehen gekommen ist. Jesus Christus hat uns losgekauft, hat unsere Schuld bezahlt. Er hat uns losgekauft, aber nicht mit einem kleinen Scheck, nicht mit einer Kreditkarte oder im übervollen Bankkonto, auch nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen, bitteren Leiden und Sterben. Genau so hat Martin Luther es in der Erklärung zum zweiten Glaubensartikel im Katechismus formuliert. Und das alles nur, um uns todeswürdige Verbrecher vor der Vollstreckung des Urteils zu bewahren. Ich habe dich erlöst, sagt er. Ein kleiner Satz, aber hinter dem steckt ein unermesslich großes Opfer. Hinter diesem Satz, da steckt das Opfer am Kreuz von Golgatha. Da steckt das Opfer des Gottessohns. Sein unschuldiges Leiden für uns, für dich, für mich. Und zugleich ein kleiner Satz mit einer unermesslich großen Wirkung. Nicht einem Verbrecher, nicht einem abtrünnigen Volk, sondern der ganzen gefallenen und dem Tod gefangenen Menschheit, der steht diese Tür jetzt offen. Alles ist bezahlt. Alle können das erleben, dass sie losgekauft sind. Weil die Gittertüren, die stehen offen, aber noch sitzen die Gefangenen in ihren Zellen, können oder wollen es nicht fassen, was da geschehen ist. Da ruft sie der Gottessohn beim Namen, herauszukommen, wieder ins Leben zu treten. Der dritte Satz, der lautet nämlich: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und in der Taufe, da ist das ganz konkret geschehen. Daran wollen wir heute besonders denken, weil dieser sechste Sonntag nach Trinitatis, der ist ganz bewusst der Tauferinnerung gewidmet. Früher, da gab es in den Landeskirchen die Sitte, vereinzelt gibt es das noch heute, dass der Pfarrer bei der Taufe die Eltern fragt, welchen Namen soll das Kind bekommen, wie soll das Kind heißen. Dann nennt der Vater den Namen und dann redet der Pfarrer das Kind namentlich an. Wir wissen, bei der Taufe redet und handelt nicht der Spender des Sakraments aus sich heraus, sondern der handelt im Namen und im Auftrag des Herrn Jesus Christus. So wird in dieser alten Sitte deutlich, dass der Herr Jesus Christus da einen Menschen beim Namen ruft, ihm durch das in Wasser und Geist gefasste Wort ein unwiderrufliches Versprechen macht, das der Mensch nur im Glauben annehmen kann. Das muss er annehmen, was er da versprochen bekommt. Weil ein Geschenk, das bringt nichts, wenn ich es einfach liegen lasse. Das muss er annehmen, dass er da gesagt bekommt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Heute erinnert er uns als Gemeinde unter seinem Wort erneut daran, mit diesem kleinen, herrlichen, wunderbaren Satz: Ich habe dich beim Namen gerufen. Wozu aber Taufe, wo doch unsere Erlösung bereits am Kreuz von Golgatha unwiderruflich erworben wurde? Ich glaube, gerade dieser Satz, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, der beantwortet diese Frage. Unsere Erlösung, die ist am Kreuz geschehen. Aber in der Taufe tut Jesus namentlich und ausdrücklich kund, das ist für dich geschehen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du als Säugling getauft wurdest und es später im Glauben angenommen hast, was dir da geschenkt wurde, oder ob du als Erwachsener zum Glauben gekommen bist und dann getauft worden bist. Die Taufe verkündigt dir es persönlich. Das Kreuzesopfer, Golgatha, das ist für dich geschehen. Die Zellentüren des Gefängnisses, die stehen weit offen. Bei deiner Taufe stand Jesus bei dieser Zellentür, hat dich beim Namen gerufen und sagt dir, du bist gemeint, du bist frei. Für dich habe ich die Tür aufgemacht. Du brauchst nicht zu sterben, du kannst diese Rettung annehmen. Um unsertwillen ruft er uns ausdrücklich mit Namen. Weil Jesus, der hat nicht eine anonyme Masse von Menschen erlöst, sondern Menschen, die er einzeln mit Namen kennt, um die er sich einzeln sorgt, sich kümmert, und denen er sich wünscht, dass sie die Beziehung zu ihm suchen, dass sie die Beziehung annehmen. Wenn ich in der Predigt so allgemein sage, Jesus hat Menschen erlöst, dann rinnt dieser Satz so im Fluss der Worte dahin, wird wahrscheinlich gar nicht besonders wahrgenommen. Wenn ich jetzt aber sage, und das will ich dir heute persönlich zusagen, Jesus hat dich erlöst, und dann jeden Einzelnen mit Namen anrufe, so ich das könnte, dann wird man aufhorchen, weil der Name genannt wird, weil der eigene Name genannt wird. Deshalb hat Jesus dich bei deinem Namen gerufen. Deshalb hat er es dir ganz persönlich zugesprochen. durch das Wasser in der Taufe. Wir tun gut daran, auf diesen Ruf zu achten. Leider gibt es so viele Menschen, die trotz Taufe, die trotz Verkündigung, trotz der persönlichen Anrede Jesu nicht aus ihren Todeszellen herauskommen wollen. Die Türen, die stehen sperrangelweit offen. Jesus hat sie beim Namen gerufen, will ihnen das Heil zusagen, aber trotzdem verlassen sie ihr Gefängnis nicht, sind unentschlossen oder sind sogar ablehnend ihrem Erlöser, ihrer Erlösung gegenüber. Ich frage mich, ob das vielleicht am vierten kleinen Satz liegt. Weil dieser vierte kleine Satz, er ist ganz kurz, er lautet: Du bist mein. Du bist mein. Oder deutlicher gesagt: Du gehörst mir. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das mit Freiheit zu tun? Das hört sich ja so an, als wollte uns Jesus zu seinen Sklaven machen. Wir sollen ihm gehören, sein Eigentum sein. Und ja, ganz genau, so ist es. Jesus will der Herr sein. Wir sollen sein Eigentum sein. Und genau das passt so vielen Menschen am Christentum nicht. Selbst manche Christen, die sich Christen nennen, die haben mit solchen Vorstellungen ganz große Schwierigkeiten. Jesus als das kleine, süße Jesulein, das für das Leben eigentlich keine Rolle spielt. Jesus als Freund, als Kumpel, als allgegenwärtiger Kummerkasten. Jesus als Nothelfer, Jesus als Erfolgsbringer. Den lassen sich viele gern gefallen. Aber Jesus als der Herr und wir als sein Eigentum, wir als Sklaven dieses Herrn, wie sollen wir ihn da noch lieben? Wie sollen wir ihn da noch Vertrauen zu ihm haben? Was soll das für eine Freiheit sein? Aber genau das ist die Freiheit. Für den natürlichen Menschen mag das paradox klingen, aber die größte Freiheit, die es gibt, ist diejenige, ein Sklave von Jesus Christus zu sein. Die größte Freiheit, die es gibt, ist ihm ganz und gar mit Haut und Haaren, mit der Seele, mit dem ganzen Leben zu gehören. Und das liegt daran, dass wir als Gottes Geschöpfe zur Gemeinschaft mit ihm und zu seiner Ehre geschaffen sind. Wir erfüllen unseren Lebenssinn, wenn wir entsprechend dieser Bestimmung leben. Wenn wir uns so verhalten, wie es Gottes Geboten, wie es seiner guten Ordnung entspricht. Wenn wir das tun, was ihn ehrt, was ihm Freude macht. Wenn wir liebevoll und wahrhaftig leben, voller Vertrauen und auch voller Gehorsam seinem Wort gegenüber. Wir verhalten uns dann so, wie es für Menschen gehört, die zu Gottes Haushalt, die zu seiner Familie gehören. Freiheit heißt nämlich, so zu leben, wie es von Gott gemeint ist. Dass nur der selbstbestimmte Mensch frei ist, der das Leben nach seinen eigenen Regeln und Wünschen gestaltet, das ist so ein weit verbreiteter Irrtum, gerade in unserer Zeit. Das ist eine Lüge des Teufels, die so vielen Menschen Verdammnis gebracht hat und noch immer Verdammnis bringt. Es hat darin seine Ursache, dass der Mensch, der in seiner Gefängniszelle sitzt, einen vollkommen falschen Blickwinkel hat. Weil seine Freiheit, das sind ein paar Quadratmeter der Zelle, und der Rest der Welt liegt hinter Gittern. In Wirklichkeit ist es aber umgekehrt. Jesus draußen, der steht in der Freiheit. Und er ruft uns aus dieser Gefängniszelle, aus diesem Gefangensein herauszukommen. Da, bei ihm, in seiner Nähe, als sein Eigentum, da ist die Freiheit, da ist das Leben. Lassen wir uns also auf keinen Fall den Blick verfälschen für das, was wir denken, als Freiheit wahrzunehmen. Lassen wir uns von Jesus Christus selbst diese Freiheit zeigen, uns von ihm selbst in diese Freiheit führen. Weil Jesus hat unsere Todeszelle aufgetan und er sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wollen wir es mal zusammensprechen? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Folgen wir seinem Ruf, gehen wir hinaus in diese Freiheit, dienen wir ihm und dann finden wir die wahre Erfüllung unseres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Befreier. Amen.